Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 148. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein Interviewgast ist heute Flo Busch von der Domaine Flo Busch in Südfrankreich. Flo lebt und arbeitet gemeinsam mit seiner Frau Paula in der kleinen Gemeinde Chonquières, knapp 40 Kilometer westlich von Montpellier im Languedoc. Weinbaulich bekannter ist die Nachbargemeinde Montpeyroux und natürlich vor allem die Appellation Terrasse du Larzac, eines der aktuell wohl dynamischsten und spannendsten Ursprungsgebiete im ganzen Languedoc, wenn nicht sogar frankreichweit. Flo stammt aus einer nicht ganz unbekannten Winzerfamilie in Pünderich an der Mosel. Seine Eltern Rita und Clemens Busch haben dort im Laufe der vergangenen 30 Jahre ökologischen Steillagenweinbau vom Feinsten praktiziert und auf der Basis biodynamischer Prinzipien ein Weingut mit Weltruf aufgebaut. Wie es nun kam, dass Flo nicht an der Mosel, sondern im französischen Süden Weine auf Flaschen füllt, wer und was ihn auf diesem Weg geprägt und beeinflusst hat und mit welchen Grundüberzeugungen er gemeinsam mit seiner Frau das Winzerhandwerk betreibt, darüber spreche ich mit ihm in dieser Episode von Genuss im Bus. En passant ist es eine exzellente Lehrstunde zum Weinbau im RO und zur Frage, wie verantwortungsbewusster und ökologischer Weinbau unter den Klimabedingungen warmer und vor allem extrem trockener Landstriche gelingt. Wer die Weine von Flo zum ersten Mal im Glas hat, dürfte dann überrascht sein, wie frisch, leichtfüßig und energiegeladen sie einem entgegentreten. Gerade so, als wollten sie mit einem Augenzwinkern darauf verweisen, dass ein Stück Mosel in ihnen steckt. Genug der Vorrede. Bühne frei nun für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Flo Busch von der gleichnamigen Domaine im Languedoc. Los geht's. So, lieber Flo, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast Genuss im Bus und freue mich, dass du aus dem Süden Frankreichs hier zugeschaltet bist heute. Hallo.
Ja, hallo Wolfgang. Ja, super, dass ich bei dir dabei sein kann in deinem Podcast und ein bisschen was über mich und unsere tolle Region hier erzählen kann.
Ja, ich habe ja bereits vor, ich glaube, 2 Jahren mal deinen Bruder Johannes hier am Mikrofon gehabt. Deine Eltern kenne ich auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, Anfang der 90er war ich das erste Mal in Pünderich. Mhm. Da müsstest du noch ein junger Bub gewesen sein, wenn ich da hochrechne. Du bist, glaube ich, Anfang der 80er geboren, ne?
Ja, 82, genau.
Okay, ja.
Jetzt 40, ja. Da war ich dann irgendwie so 8 bis 10 Jahre alt.
8 bis 10 Jahre, ja, ja. Genau. So war das. Erzähl doch mal bitte, wo genau lebst du? Was ist das für eine Region? RO, hast du gesagt, ne? Ist es?
Genau, das ist im Languedoc. Wenn man jetzt mal so ganz grob, kann man sagen, westlich von Montpellier. Mhm. Und Montpellier gehört auch schon zu der Region RO. RO ist hier ein Fluss, also nach der Region genannt ist. Es ist einer der Regionen, der größten Weinbauregionen im Languedoc-Plateau, wo das Terroir dann auch schon sehr viel interessanter ist, wo geringere Erträge sind und wo man tolle mineralische Weine erzeugt.
Da gibt es ja 2 bekannte Appellationen. Ne? Das ist einmal Terrasse du Larzac und ich glaube, Montpeyroux ist doch auch eine Appellation, oder?
Montpeyroux ist gerade, also es war immer eine Sous-Appellation, also eine Unterappellation. Es hieß dann Languedoc Montpeyroux. Mhm. Die sind aber gerade dabei, eine eigene Appellation, eine junge Appellation. Es sind jetzt, glaube ich, nächstes Jahr 10 Jahre, dass es die gibt. Und also wir sind quasi genau so ein bisschen in beiden Appellationen. Also Montpeyroux gehört auch zu der Appellation Terrasse du Larzac, ist aber dann nochmal zukünftig eigenständig und auf das Dorf Montpeyroux halt konzentriert.
Und sicherlich wegen der relativen Höhe des Gebietes dann auch ein bisschen dann mit einem anderes Mikroklima, ne, als das Languedoc insgesamt.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, also wir, also auch Montpeyroux ist jetzt auch noch nicht so hochliegend. Also es fängt bei 100 Metern über Meer an und geht dann auf 300, 400 Meter hoch. Also Terrasse du Lac geht auch noch, ja, Terrasse du Lac ist generell noch, geht noch ein bisschen höher wie Mont Peru. Also wie gesagt, wir sind nicht so wahnsinnig viel höher wie der Rest vom Languedoc. Also im Languedoc gibt es andere Bereiche, die sind mindestens genauso hoch. Aber der Vorteil von Montperu und von Terrasse du Lac ist einfach, dass wir an diesem, wie gesagt, an diesem Lazac-Plateau liegen und dann den Kalt-Lufteinfluss von den Bergen her halt bekommen und dadurch halt auch oft etwas mehr Frische in die Weine reinkriegen. Und es ist kein, also natürlich ist unser Klima vom Meer her beeinflusst, aber auch schon deutlich weniger und haben deutlich mehr kontinentale Einflüsse.
Verstehe, verstehe. Und von den Böden her, oder sagen wir mal, topografisch ist es ein Gebiet mit Berglagen, steileren Lagen oder ist es eher doch eher sind es ebene Lagen?
Also so richtig Steillagen, wie man von der Mosel oder vom Rheingau etc. her kennt, gibt es hier eigentlich fast keine. Aber es ist sehr hügelig, also gibt es dann schon auch Hanglagen und auch teilweise Terrassenkultur, halt eher mit großen Terrassen, also wo man sich vorstellen kann, dass ein ganzer Weinberg oder ein halber Weinberg auf einer Terrasse liegt und dann mit verschiedenen Ausrichtungen, nicht nur klassisch Süd, weil gerade mit dem Klimawandel sind die Lagen gar nicht mehr unbedingt die günstigsten Lagen. Da gibt es dann alles Mögliche, also mit allen möglichen Ausrichtungen, die dann mehr oder weniger vorteilhaft sind, auch von den verschiedenen Jahren her.
Was mir in Erinnerung geblieben ist, ich habe das Gebiet ein, zweimal bereist, sind außer Rebanlagen viele, viele Schafe, die ich dort auch gesehen habe. Ist das nicht auch die Heimat des berühmten Roquefort?
Ja, das geht aber dann schon weiter höher ins Lazac. Also Roquefort
Okay.
ist jetzt nicht so weit weg, ist dann aber auch wieder ein ganz anderes Klima wie jetzt wie bei uns hier unten. Also da oben gibt es deutlich, also gibt es inzwischen auch immer mehr Wein im Aveyron. Aber das ist dann schon ein bisschen mehr Limit vom Klima her und ein ganz anderer Weinstil wie bei uns.
Okay. Was ist denn bei euch traditionell für einen Weinstil üblich und mit welchen Rebsorten muss ich mir da vorstellen?
Also klassisch gesehen gab es hier vorher halt hauptsächlich Kaufkooperativen und dementsprechend ist auch immer noch ein bisschen so der Ruf da, dass es halt so die typischen Südweine teilweise mit viel Alkohol und so weiter ist. In den letzten 20 Jahren kamen dann immer mehr, ich sag mal, individuelle Weingüter, die sich entwickelt haben. Und da gibt es alle möglichen Weinstile von wirklich etwas frischeren Rotwein, aber auch Weißweinen. Wo die immer mehr Erfolg haben, auch die Weißweine hier aus Südfrankreich, was man sich gar nicht so vorstellen kann. Und überhaupt nicht so die Alkoholbomben, sondern oft auch Weißweine mit Frische. Klar, nicht mit einer Säure wie von der Mosel, aber mit Frische, Mineralik. Und auch bei den Rotweinen ist hier gerade in unserer Gegend auch einiges möglich. Weine, die dann vielleicht in Anführungsstrichen schon nur 13 Volumenprozent haben, das ist relativ wenig für hier im Süden. Und dann halt viel Frische mitbringen und Würze. Und das ist das Schöne, dass man hier halt ganz viele verschiedene Sachen machen kann, je nachdem, wie das Weingut liegt, aber auch mit dem Wahl der Arbeit im Weinberg und des Lesezeitpunkts etc. etc.
Okay, also trotz der südlichen Lage der Region geht auch Frische. Das werden wir nachher, glaube ich, nochmal vertiefen, weil das ist ja ein spannendes Thema, speziell auch unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels, wie man so etwas hinbekommt. Denn unsere Winzer in Deutschland, die schauen natürlich ein bisschen auch auf die wärmeren Regionen und gucken da mal, wie machen die das eigentlich, ne?
Ja, richtig. Also da gibt's, hab ich auch schon Kontakte gehabt aus Deutschland, die Versuche machen wollen, ja unten mit Rebsorten, die in Deutschland angebaut werden, um zu schauen, okay, wie kann man von der Vinifikation oder auch in der Arbeit im Weinberg darauf Einfluss nehmen und trotzdem Weine zu machen mit Frische und nicht immer schwerere, alkohollastigere Weine zu machen.
Nenn doch noch mal vielleicht kurz die wichtigsten Rebsorten in der Region. Also die roten, Grenache wahrscheinlich, Mourvèdre Recinzeau, oder?
Ja, also Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Carignan ist immer noch eine ganz wichtige Rebsorte und auch wieder so ein bisschen so eine, hat wieder eine neue Renaissance quasi. Es gibt aber auch viel Syrah hier. Dann gibt es natürlich auch andere Rebsorten, auch aus Italien und so weiter, die inzwischen hier ein bisschen angebaut werden. Aber das waren so die wichtigsten Rebsorten, die du schon gesagt hast. Dann im Weißweinbereich ist es dann auch Grenache zum Beispiel, dann ist es Roll, also es sind jetzt die zwei so Rebsorten, die wir haben. Dann gibt es aber auch Carignan Blanc, es gibt Carignan Gris, Grenache Gris. Also es wird auch viel Chardonnay und so weiter, gerade mehr also in flachen Lagen zum Meer hin gibt es viele klassische Rebsorten, die dann halt eher als Massenware ausgebaut werden. Also jetzt berühmte Chardonnays oder sowas gibt es
Gibt's eher
jetzt
nicht.
nicht
Okay,
wirklich.
ja. Flo, du bist ja nun kein Franzose, ne? Wie man hört. Und wir haben ja eben auch deine Heimat bereits mal erwähnt, die Mosel. Pünderich, wie bist du dorthin gekommen? Denn du hast einen bestimmten Weg hinter dir gelassen. Wie ist es passiert?
Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Also ich habe in Deutschland studiert, habe auf dem Weingut meiner Eltern gearbeitet, also während dem Studium, aber auch ein paar Jahre nach dem Studium. Und ich wollte noch mal so ein bisschen ins Ausland, noch mal ein paar andere Erfahrungen sammeln. Und als mein Bruder ins Weingut kam, der ist ein paar Jahre jünger wie ich, habe ich gesagt, so, jetzt verdrücke ich mich noch mal ein halbes Jahr, ein Jahr und dann komme ich wieder und dann gucken wir, wie das alles dann zu Hause, wie wir uns aufstellen im Weingut. Nur dazu kam es dann nicht. Ich wollte dann eigentlich in so die Region, wie man sich eher vorstellt als Moselaner, ins Burgund oder an die Loire. Und habe dann mit einem befreundeten Winzer aus der Provence, also es war relativ kurz vor der Ernte, da hatte ich gar nicht mehr groß Zeit, mich vernünftig zu bewerben auf irgendwelchen bekannteren Weingütern oder so und auch einen guten Job zu bekommen. Ich wollte ja nicht nur Trauben schneiden. Und habe dann meinen Freund gefragt, Raymond de Villeneuve, du kennst doch die ganze französische Weinwelt aus der Biodynamik-Szene und so weiter. Hast du nicht eine Idee? Und der hat mir gesagt, ja, ich habe eine Idee. Ich brauche eine rechte Hand im Keller, bei mir in der Provence, direkt neben den Calanques bei Marseille. Hast du nicht Lust? Und ich war schon mal bei dem zu Besuch und es ist einfach ein traumhaftes Weingut in einer traumhaften Gegend. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann bin ich ein bisschen im Süden hängen geblieben. War auch dann ein Mädel mit im Spiel, dass ich dann noch ein bisschen länger geblieben bin und bin dann also ich habe dann eine Saison bei ihm gemacht, habe dann noch eine Saison in einem anderen Weingut gearbeitet, in der Nähe von Narbonne im Languedoc. Das hat mir dann aber auch nicht so gefallen vom Terroir her, das war nicht so meine Gegend. Und bin dann in Montpeyroux gelandet, also ich habe zu der Zeit in Montpellier gewohnt. Montpeyroux ist dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde, also so 35 Kilometer von Montpellier weg und habe dann eine Saison in Montpeyroux beim Weingut Domaine d'Aubillac gemacht.
Okay.
Und der hat mir dann angeboten hier, also dann bin ich halt nochmal nach Südamerika ein halbes Jahr reisen und er hat mir gesagt, hier, wenn du zurückkommen willst, ich halte deinen Posten als Kellermeister frei und dann kannst du Vollgas bei mir anfangen. Und das habe ich dann gemacht, weil mir einfach super gefallen hat, ein tolles biodynamisches Weingut auch und habe dann dort Kellermeister und auch im Weinberg extrem viel das Weingut mitgemanagt bis 2019. Also Frühjahr 2019 habe ich dann aufgehört und habe dann in 2018 fing unser eigenes Projekt an mit meiner Lebensgefährtin Paula. Haben wir ein Grundstück gekauft von 7 Hektar, wo aber nur ein ganz kleiner Weinberg drauf war. Das war anfangs gar nicht das Hauptaugenmerk. Das war ganz witzig und dann ging alles ganz schnell.
Okay, da gleich dazu. Wenn du jetzt heute zurückguckst, das ist ja so eine Biografie, hat ja bestimmte Dynamiken in manchen Phasen. dann ergeben sich Chancen und aus der einen Chance ergibt sich eine weitere Chance. Wenn du jetzt mal zurückguckst, ist da auch ein Stück Wehmut im Spiel, wenn du an Pünderich, an Clemens und deinen Bruder, an deine Mama denkst, ist da manchmal auch vielleicht ein bisschen Bedauern da, dass du nicht auch dort jetzt Wein machst?
Klar, also das kommt absolut oder kam vor allen Dingen anfangs schon oft wieder bei mir im Kopf, okay, gehe ich wieder zurück, gehe ich nicht zurück. Gerade so in den Jahren 2015, 2016, dann war ich ein paar Jahre da gewesen, dann war meine erste Beziehung vorbei und da war ich dann schon drauf und dran, wieder zurückzugehen. Hatte natürlich auch einen tollen Job hier im Süden und habe mir gesagt, so, jetzt breche ich mal nichts über den Knie und schau mal. Zumal mein Bruder ja auch voll zu Hause im Weingut mit war. Und wenn mein Bruder nicht gewesen wäre, dann wäre ich sicherlich zurückgegangen, einfach aus dem Grund, weil so ein tolles Weingut, wie meine Eltern aufgebaut haben, sollte halt absolut weitergeführt werden mit den tollen Weinbergen etc. etc. Aber das weiß man ja, ich meine, so Familienweingütern unter Brüdern kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. Und so wie es war, war es gut. Mir hat es im Süden hier sehr gut gefallen, von der Mentalität der Leute her, von dem Klima her, kann man sich natürlich vorstellen, viel Sonne. Aber auch relativ anstrengende Winter. Es wird zwar nicht so kalt, aber es ist extrem windig hier im Winter und gefühlt ist es dann doch ziemlich kalt. Ja, und dann habe ich Paula kennengelernt und wir haben Nachwuchs bekommen und dann ist unser Projekt überraschend schnell irgendwie gestartet und nee, und jetzt habe ich eigentlich überhaupt keine Wehmut mehr. Der Johannes, der macht es gut zu Hause mit der Übernahme vom Betrieb. Wir sind glücklich in der Gegend, haben hier unsere Familie und es war dann immer mal zwischendurch so, dass ich noch mal in der Mosel war und es hat mir auch immer wieder gut gefallen, aber dann bin ich auch immer wieder gern zurück.
Also du und Paula, ihr seid gut angekommen, seid integriert in dieses, ja, soziale Netz, was man natürlich überall braucht, wo man lebt. Habt Freunde gefunden. Ich denke, wenn das rundherum auch stimmt, dann lässt sich auch so ein Projekt wie ein Weingut peu à peu entwickeln.
Auf jeden Fall, weil dadurch, dass ich 6 Jahre in Montperu gearbeitet habe, dadurch kommt man erst an die Kontakte, auch an Weinberge zu kommen, die sozialen Kontakte, die man braucht, auch auf Freunde natürlich, ganz klar. Aber auch um Weingut aufzubauen, wenn man in eine neue Region geht ohne Kontakte, ist es unheimlich schwierig. Entweder muss man da was Funktionierendes kaufen, aber von null anzufangen ist dann ganz schwierig. Und dadurch, dass ich dann halt 6 Jahre da war, kannte ich viele Leute und das hat halt unheimlich geholfen.
Und wie bist du dann an eigene Weinberge gekommen oder hast du erstmal gepachtet?
Es wird hier wenig verpachtet im Süden. Es ist generell so eine Entwicklung, dass gerade die ganzen Kooperateure, also Genossenschaftswinzer, dass die immer mehr aufhören, dass da keine Nachfolger sind. Also Weinberge werden prinzipiell im Süden viele frei. In den Top-Lagengebieten ist es dann schon schwieriger. Also wir haben am Anfang, es fing wie gesagt alles an mit einem Grundstückskauf, das waren 7 Hektar, davon waren 1/3 Hektar ein alter Carignan-Weinberg, 2 Hektar Felder, eine alte Ruine und hauptsächlich Wald und Fluss. Und da war das Projekt am Anfang. Paula ist im Bereich Aroma- und Heilpflanzen unterwegs und wir haben eine Fläche gesucht, da einfach jetzt mal mit dem Anbau von Aroma- und Heilpflanzen anzufangen. Und da war dann Weinberg mit dabei. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen Wein zu machen. Am Anfang war ich, wie gesagt, noch bei Aubillac. Und im Folgejahr haben wir dann von Nachbarn 1 Hektar Weinberg noch angeboten bekommen. Das war dann Syrah und Roll. Und dann war es schon ein bisschen mehr Wein. Dann hatten wir auf einmal 4.000, 5.000 Flaschen zu verkaufen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt haben wir, ich sag mal, genug Fläche und genug Arbeit, um sich dem voll zu widmen. Und im Jahr darauf hatten wir dann noch 3 Hektar gefunden, die wir kaufen konnten. Grenache Noir und Grenache Blanc. Ja, und mit 4 Hektar, dann ist schon,
Ja.
dann wird es schon ein bisschen seriöser. Und ja, anfangs haben wir haben ein Mietshaus gehabt, wir haben einen Teil von einem Keller angemietet, wo wir die Weine ausbauen konnten. Wir hatten ein Weinlager für die Flaschenweine zu lagern gemietet. Es war so richtig, richtig Garage-Winery-mäßig und ja, schon ziemlich abenteuerlich.
Und das hat sich geändert?
Ja, das hat sich, also das haben wir noch gemacht bis 2000, also bis letztes Jahr, bis Anfang von letztem Jahr. Und wir haben gesucht, um wirklich irgendwelche Weinbergsgebäude zu kaufen oder zum Mieten zu finden und sind dann im Nachbarort von Montpeyroux fündig geworden, in Jonquière heißt es. Also es sind 2 Kilometer, 3 Kilometer von Montpeyroux, sogar besser, fast besser gelegen für die meisten unserer Weinberge, die zwischen Jonquière und Montpeyroux liegen. Und dort haben wir halt Weingutsgebäude und Haus, also so ein kleines Gut kaufen können. Und gleichzeitig haben wir Weinberge angeboten bekommen, sind dann auf 8 Hektar gewachsen. Das waren 4 Hektar tolle Bio-Weinberge zusätzlich, auf die wir schon länger ein Auge geworfen haben. Und sind mit den 8 Hektar auf unsere Wunschgröße eigentlich angewachsen. Es sind alles relativ alte Weinberge, also die gehen von 15 bis hin zu 70, 80 Jahren, wo natürlich jetzt auch für uns viel Arbeit in den nächsten Jahren ist, Fehlstücke zu ersetzen und so weiter, wie das bei so alten Weinbergen ist, aber ein super tolles Potenzial.
Also es sind alte Anlagen, Rebsorten hast du ja genannt. Wie steht es denn um die Gesundheit der Anlage, also der einzelnen Stöcke? Hast du da auch mit Krankheiten zu tun, mit Esker oder mit anderen Dingen?
Das ist natürlich sehr weinbergsabhängig. Also ich habe zum Beispiel unsere Carignan-Anlagen, die stehen super. Die eine ist 45 Jahre alt, die andere ist 65 Jahre alt. Also es sind wirklich Rebsorten, die sind hier super angepasst. Dann haben wir seit letztem Jahr eine Mourvèdre-Anlage, die ist klassisch bekannt dafür, dass dann eher mal Esker-Probleme sind. Da sind schon viele Ausfälle. Wir haben eine Grenache-Anlage übernommen, die noch gar nicht so alt ist, wo dann die typischen Probleme aus den 80er Jahren sind, dass da nicht so tolles Pflanzgut verwendet worden ist. Da sind auch viele Ausfälle über Holzkrankheiten. Das scheint sich zu stabilisieren, dass das, was ausfallen sollte, ist hoffentlich ausgefallen, wo dann aber auch so tolle Mineralik in den Weinen ist. Man sagt, okay, sowas kann man jetzt auch nicht ausreißen, da muss man halt langfristig dran arbeiten, also die fehlenden Reben zu ersetzen, am Bodenleben zu arbeiten, durch Begrünung oder andere Maßnahmen. Wie gesagt, also das ist jetzt unser Hauptziel, halt langfristig die Weinberge wieder top hinzukriegen, ohne jetzt die alten Reben ausreißen zu müssen.
Wenn du mal von oben drauf guckst und beschreiben solltest, wie ist der ideale Prozess, den du dir so vorstellst für deine Weinbergspflege? Natürlich immer angepasst auch an die lokalen Bedingungen. Was tust du, damit es den Reben, jedem einzelnen Rebstock, möglichst super gut geht?
Also das Wichtigste ist vor allen Dingen die Vitalität im Boden herzustellen. Das heißt Bodenleben, Humusgehalt, also Kapazität an Wasser zu speichern. Und das kommt einfach nur durch lange ökologische Arbeit. Also wie gesagt, wir haben ökologische Weinberge übernehmen können, großteils. Da klappt das schon viel besser wie in anderen Weinbergen, die vorher konventionell waren, aber da kommen wir auch jetzt immer weiter. Und dahin kommt man, also hier sind die Sommer halt vor allem in den letzten Jahren extremst trocken. Dann ist eine Begrünung extremst schwierig. Selbst wenn man Begrünung stehen lässt, trocknet die eigentlich komplett aus. Und in den letzten Jahren war das auch nicht die richtige Taktik, den Boden jetzt nicht aufzubrechen. Also wir haben dann quasi so zwei Phasen hier. Wir haben die Phase hier Sommer, also richtig Hochsommer, das geht dann je nach Jahr Mitte Juni, Anfang Juli los, wo es dann richtig trocken wird. Teilweise bis in den September rein. Also wir hatten jetzt ein bisschen Regen, aber nicht wirklich viel bisher. Also wieder ein ganz extrem trockenes Jahr. Und dann ist der Winter, der Herbst, der dann irgendwann anfängt mit größeren Regenfällen. Wie gesagt, es kam ein bisschen was, aber noch nicht so viel. Wo man dann sagen kann, okay, jetzt Begrünung bitte und bitte halt Gründüngung, das heißt gezielt Begrünung säen. Da haben wir teilweise schon mit gearbeitet, wollen das aber noch ganz viel intensivieren, um halt wirklich viel an den nötigen Nährstoffen über Begrünung in den Boden zu bekommen und Bodenstruktur aufzubauen und dann zusätzlich Kompost einbringen, um ja, weiterhin die Bodenstruktur zu verbessern, den Humusgehalt zu verbessern und langfristig eine Stabilität zu finden.
Ja, also es ist ein langfristiges Projekt, ne? Das ist nicht so, was man von heute aufs nächste Jahr realisiert bekommt, sondern braucht man auch ein bisschen Geduld als Winzer.
Absolut, man muss halt gucken, dass die Reben was zu futtern haben und gleichzeitig den Boden aufzubauen. Und das ist auf jeden Fall ein langfristiger Prozess. Und es ist was ganz anderes, wie mit den Böden in Deutschland zu arbeiten.
Okay, was ist der Unterschied?
Also in Deutschland hat man nicht unbedingt mehr Niederschlag, aber regelmäßigere Niederschläge. Da können ganzjährige Begrünungen gerade in flacheren Lagen sehr gut funktionieren. Hier ist es deutlich schwieriger und da muss man sich wirklich auch den mikroklimatischen Bedingungen und den klimatischen Bedingungen anpassen und nicht vergessen, dass die Reben halt in bestimmten Momenten halt das Hauptaugenmerk haben. Man sagt, okay, es tut mir jetzt zwar weh für den Boden, aber den muss ich jetzt mal aufbrechen, damit die Rebe genug Wasser und genug Nährstoffe bekommt.
Ich war kürzlich bei der Familie Triebaumer in Rust und habe mir mit denen auch ihre Lagen, ihre Weinberge angeschaut. Und da fiel ein Satz, den erinnere ich jetzt gerade, wo du das berichtest. Wo keine ganzjährige Begrünung ist, das ist kein Bio-Weinbau für mich. Und du sagst ja gerade, unter deinen Bedingungen muss man das ein bisschen anders betrachten.
Ja, also wie gesagt, selbst wenn man die Begrünung stehen lässt, also manchen Jahren kann das durchaus funktionieren, wenn es mehr Niederschläge gibt, aber selbst wenn man Begrünung stehen lässt und alles vertrocknet und der Boden noch viel mehr austrocknet, weil keine Bodenbearbeitung gemacht ist, dann kann man das seinen Satz dann, wenn man seinem Satz dann Glauben schenkt in unseren Bedingungen, dann müsste man ja sagen, okay, Bio-Weinbau ist überhaupt nicht möglich. Ne? Also hier in den klimatischen Bedingungen. Das ist dann ein bisschen anders, nur muss man dann hier das so anpassen, dass man die Periode, wo Feuchtigkeit da ist, das dann auch so nutzt, dass dann das Bodenleben quasi explodiert und dann die Arbeit macht, die in den Sommermonaten quasi dann verloren ist. Also das Beste hier ist zum Beispiel, also wie gesagt, bis zur Lese ist es meistens sehr trocken, dass sobald gelesen ist, sofort Begrünung einsäen und dann mit den ersten Regen, dass die dann noch aufläuft, weil hier ist es noch relativ lange warm, dass man dann eine richtig große Begrünung hat, noch vor dem Winter, beziehungsweise dass es zumindest gut angewachsen ist, um im Frühjahr dann richtig losgeht. Das ist hier ganz, ganz wichtig und also hier wird vielfach nach der Lese nochmal Bodenarbeit gemacht, um für viel Reservestoffe an die Rebe noch irgendwo zu geben. Das ist aber dann wieder das Problem, dass wenn es viel regnet, dann wird auch ausgewaschen. Und das ist zum Beispiel jetzt überhaupt nicht meine Herangehensweise. Also entweder lasse ich die natürliche Begrünung aufwachsen oder es wird eingesät.
Und Bewässerung, ist das ein Thema in der Region?
Absolut, es ist ein Thema. Also ich bewässer nicht. Es gibt Gebiete, die werden bewässert, gerade halt auch für Genossenschaftswinzer, die dann halt wirklich große Erträge fahren wollen. Ich bin gegen Bewässerung. Man kann darüber streiten, auch für Top-Weinberge, wenn der Regen ganz ausbleibt, mal quasi einen Regenfall zu simulieren. Da lasse ich gewisse Argumente zählen. Aber wenn kein Wasser da ist, dann ist meistens auch nicht wirklich Wasser zum Bewässern da. Und da sollte man anderweitig, zumindest mittelfristig anderweitig, die Weinberge anpassen. In Spanien geht es auch. Also man kommt schon damit klar, aber dann lieber Rebsorten anpflanzen, die resistenter sind. die mit weniger Wasser zu klarkommen und den Boden so bearbeiten und die Reben so daran gewöhnen, dass die damit klarkommen. Wir haben dieses Jahr sind wir wieder in so einer Wasserknappheit, dass eine Bewässerung im August für die, wenn sie ja die bewässern wollten, verboten wurde, weil einfach überhaupt kein Wasser da ist.
Okay, ja.
Und dann muss man sich dann fragen. Also dann wurden Untersuchungen gemacht und es wurde gesagt, ja, die Weinberge, die bewässert werden, wenn die auf einmal kein Wasser mehr haben, die gehen kaputt.
Ja, die haben sich ein Stück weit an Unterstützung gewöhnt, ne? Das ist doch wahrscheinlich der Hintergrund.
Ja, genau, die Wurzeln bleiben an der Oberfläche, da wo Wasser ist, und die gehen nicht tief. Ne?
Ja.
Ganz klar.
Ja, und ist ja auch ganz logisch, dass man sich überlegen muss bei so einem Luxusprodukt wie Wein, ob man da so ein knappes Produkt oder Ressource wie Wasser da tatsächlich zugeben darf auch, ne?
Finde ich auch. Es ist wieder, also es merkt man natürlich in so Regionen wie im Languedoc, einer der größten, also das Languedoc. Sich so vorstellen, wir haben so viel Rebfläche im Languedoc wie in ganz Deutschland. Da merkt man dann so Sachen wie Verkaufsprobleme, also weil einfach nicht genügend Bedarf ist an Wein, also quasi, dass zu viel Wein weltweit produziert wird, merkt man natürlich auch in so Regionen wie im Languedoc, wo dann Destillation von Wein gefördert wird, damit Platz geschaffen wird für den neuen Jahrgang. Und gleichzeitig wird aber bewässert, um wieder mehr Trauben zu haben. Das ist alles widersprüchlich. Aber das ist dann auch kompliziert, so einen kurzfristigen Wandel herbeizuführen, weil die Leute, die Genossenschaftswinzer, die leben davon, gewisse Erträge zu fahren, sonst können die nämlich nicht leben. Und da muss man halt eine mittel- bis langfristige Entwicklung hinbekommen, dass das halt nach und nach halt, also auch für mich, die Bewässerung abgeschafft wird. Wenn der Weinbau nicht mehr geht, dann geht er eben nicht mehr. Es ist, wie du gesagt hast, ein Luxusprodukt. Und wir sollten erstmal ich sag mal, Versorgung der Menschheit mit Nahrung in den Vordergrund stellen. Und dazu gehört auch Wasser. Ganz wichtig.
Wie ist es mit dem Reifeverhalten bei dir in den Anlagen? Schaffst du es, dass die zu einem guten Punkt reif werden? Also wo du einerseits auch ausreichend Säure hast, wo du auf der anderen Seite der Zuckergehalt nicht in die Höhe geht. Macht da die Trockenheit in so einem Jahr wie jetzt 23 das problematisch, kommt auch mal die Anlage zu einem gewissen Stillstand, dass sie vielleicht sogar Energie wieder sich aus den Trauben holen, die sie mal eingelagert hatten. Wie war das in diesem Jahr?
Also die letzten 2 Jahre waren da relativ ähnlich, also beides extrem trockene Jahre. Und wir hatten mehr im letzten Jahr als in diesem Jahr wirklich eine Blockade, obwohl es dieses Jahr noch trockener war, wo es nicht mehr weiterging. Beide Jahre sind keine besonders alkoholreichen Jahre, weil einfach dann auch nicht genug Zucker, also es wurde genug Zucker produziert für uns. Aber halt nicht in dem Maße, dass die Zucker explodiert sind. Aber also dieses Jahr gerade so Rebsorten wie der Syrah, der eigentlich nicht so an extreme Trockenheit angepasst ist, waren die Beeren fast so ein bisschen schrumpelig, wo man gemerkt hat, da fehlt einfach Wasser. Die Rebe hat sich Wasser aus den Beeren quasi gezogen. Das wurde dann alles sehr viel konzentrierter. Aber im Endeffekt dann trotzdem mit vertretbaren Alkoholwerten, also wir sind ja bei 13,5 oder sowas, absolut okay ist hier für den Süden, wo das dann erstaunlicherweise noch alles gut funktioniert hat. Klar, hätte man Regen zum richtigen Zeitpunkt gehabt, wäre es besser gewesen, hätten wir ein bisschen mehr Menge, ein bisschen mehr Saft gehabt. Aber wir können uns letztendlich nicht beschweren. Ich denke, da spielt unsere Arbeit natürlich im Weinberg mit rein. Ja, wo wir Probleme bekommen haben, wo wir es gemerkt haben, sind natürlich dann in so Jahren die Lesezeitpunkte sind extrem früh, bis spät. Also teilweise zieht sich die Lese extrem in die Länge. Gerade zum Beispiel Rebsorte wie Grenache, die gut angepasst ist an den Süden, hat sehr gut funktioniert dieses Jahr trotz der Wasserknappheit. Aber wir wussten im Grenache Blanc dann schon um den 13. August anfangen. Und Was dann, also das war in den letzten Jahren eigentlich immer so. Nur dann haben wir ein bisschen Probleme gekriegt, weil dann hier diese ganz große Hitzewelle kam. Da war es eine Woche über 40 Grad. Und da ging das. Also wir hatten angefangen, den Grenache Blanc zu lesen bei 12,5 bis 13% potenziellem Alkohol. Und nach 5 Tagen waren wir bei 15,3.
Hat.
Und also da können wir in so einem kleinen Weingut mit einer normalen Lesemannschaft dann gar nicht schnell genug sein. Dann den ganzen Weißwein, den Rosé, alles entsprechend genau nach unseren Vorstellungen reinzuholen. Normalerweise in einem normalen Jahr, selbst wenn es warm ist, dann geht es dann auf 13,5, vielleicht mal 14 hoch. Wo es dann im Schnitt sind wir dann auch wie bei 13, 13,5. Das ist so das, was wir anpeilen. Ja, und dieses Jahr ging es halt ein bisschen schneller. Im Schnitt sind wir immer noch happy den Umständen entsprechend, aber es gibt komplizierte Situationen mit dem Wein.
Habt ihr da noch nachts schon angefangen zu lesen?
Nachts nicht, aber mit dem ersten Licht morgens, also das geht dann ja, um 6, halb 7. Ja, 6:30 haben wir dann immer angefangen und dann aber auch nur bis, also an den heißen Tagen auch nur bis 11 Uhr gelesen. Und um 11 Uhr waren es dann teilweise schon 35 Grad oder mehr.
Ich habe gerade mit hier auch mit den Winzern gesprochen, die haben auch gestöhnt, weil sie auch noch im September hier bei 28 Grad, teilweise 30 Grad in den Weinbergen gelesen haben und haben gesagt, das haben wir auch so in dem Ausmaße wahrscheinlich noch gar nicht erlebt.
Also es ist schon Wahnsinn. Also wie gesagt, wir konnten dann nur kurze Tage machen, weil danach ging einfach nichts mehr. Wenn die Trauben natürlich auch schon über 30 Grad sind, das bringt ja auch nichts.
Musstest du sie dann runterkühlen im Keller oder was machst du?
Ja, also die Trauben, die morgens direkt kamen, die waren dann irgendwie so 20 bis 25 Grad, das ist vertretbar. Und alles, was ein bisschen später kam, also wir lesen in so kleine Lesekisten mit Löchern drin. Und die haben wir dann im Keller, dann im Keller gestellt. Wir haben da so eine Klimaanlage drin und haben die dann erstmal ein, zwei Stunden stehen lassen, dass mal so die große Hitze weggeht und die Trauben dann, ich sag mal, auf 25 Grad runtergehen. Also arbeiten jetzt zum Beispiel auch nicht mit Kaltvergärung etc. etc. Es wäre auch extremst kostenspielig hier und sehr schwierig. Bei den hohen Temperaturen ist die Kellertemperatur auch schon schwierig genug auf 25, 20 Grad zu halten und die Weine entsprechend zu kühlen, dass sie halt nicht zu heiß werden.
Ja, weil das ist ja nun doch wahrscheinlich wichtig, dass da nicht unkontrolliert irgendwas losgeht, ne?
Ja, klar, also. Gut, das ist eine Problematik, das kriegen viele zu spüren. Also wir arbeiten komplett ohne Schwefel bei der Traubenannahme. Wird natürlich sehr gut selektiert. Bei uns gibt es halt gerade in den Trockenjahren natürlich mit Fäulnis am Anfang der Lese eigentlich gar keine Probleme. Ne? Deswegen kommt sehr sauberes Traubenmaterial bei uns rein. Wir arbeiten dann viel auch mit Maischekontakt bzw. Maischevergärung. Es wird relativ wenig abgepresst. Aber was hier immer wieder passiert, ist, dass gerade wenn man ohne Schwefel arbeitet, die malolaktische Gärung, also der biologische Säureabbau, schon während der Gärung
Okay.
dann losgeht, was gerade bei den etwas höheren pH-Werten hier im Süden problematisch werden kann, wenn die alkoholische Gärung schwächelt, weil ein bisschen Stickstoffmangel in den Mosten ist durch die Trockenheit etc. Da muss man extremst aufpassen. Und ja, und dementsprechend wachsam sein, dass man da sich nicht mit viel, also die Folge ist halt, dass dann sich flüchtige Säure schnell und extrem entwickeln kann. Ich schaue mir das Ganze an und wenn ich merke, der BSA ist schon fertig, die flüchtige Säure fängt an, sich zu entwickeln, dann muss man dann auch mal ein bisschen Schwefel in die Hand nehmen. Ansonsten kann man hier wirklich so Probleme mit flüchtiger Säure oder anderen Fehltönen halt schnell haben. Aber beim Gesamten bleibt das halt deswegen, aber auch der Einfluss in der Vinifikation mit viel Maischegärung Da hat man nämlich viel weniger die Problematik.
Und bei deinen Weißweinen, du sagst vorhin, die haben schon noch auch Säure, aber im Vergleich zu den Werten, die wir hier in Deutschland an der Mosel beim Riesling haben, ist das sicherlich vergleichsweise doch weniger. Arbeitest du deshalb vielleicht auch eher noch mit Schalenkontakt, um dann einen gewissen Gerbstoffeintrag zu bekommen, der vielleicht sogar die Säure in ihrer Funktion ein bisschen ersetzt?
Absolut, absolut, das stimmt. Also die Säure ist analytisch relativ niedrig, insbesondere im Grenache Blanc. Also mein Ziel ist auch, viel noch andere Sorten, gerade im Weißwein anzubauen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und mein Ziel ist halt, in dem Grenache Blanc möglichst viel Mineralität und Frische reinzukriegen. Es geht nicht wirklich über die Säure, weil die ist ziemlich niedrig, auch wenn ich relativ früh lese. Ich warte halt gerade so auf die physiologische Reife, aber dass der pH-Wert und der Alkohol halt nicht explodieren. Dann selbst mein, ich sag eher mal etwas klassischeren Weißwein, den Lupregalou, ist zu über der Hälfte, zumindest auf der Maische angegoren. Auch dieses Jahr großteils auch mit den Rappen, die dann etwas den Alkohol senken und mehr Würze in den Wein bringen. Und dann kriege ich mehr Phenolik, etwas mehr Phenolik, ohne wirklich in diese Orange-Wein-Richtung zu gehen. Also bekomme mehr Phenolik, vielleicht etwas mehr Bitterstoffe, eine schöne Mineralität. Und das kreiert im Mundgefühl halt auch so ein frisches Gefühl. Nicht ganz wie Säure, aber bleibt ein frischer Weißwein mit 13 Volumenprozent, 13,5 vielleicht. Aber halt eine ganz andere Nummer wie ein Riesling, der dann irgendwie 8 Gramm Säure hat zumindest.
Definitiv. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast jetzt geschildert, wie sich der Betrieb entwickelt hat, aber du musst ja auch letztendlich Kunden finden in dieser Welt. Du brauchst einen Vertrieb, Vertriebsstrukturen. Wie ist dir das gelungen, dass du mit deiner Erfahrung, sagen wir mal, im Weinberg und im Keller weißt, was du tust, dass da ein gutes Produkt bei rauskommt? Wie hast du das hinbekommen? War das einfach, als Deutscher hier im deutschen Markt sich zu positionieren, oder verkaufst du vielleicht sogar die allermeisten deiner Weine in Frankreich, in der Region?
Also tatsächlich, der französische Markt ist noch relativ unbedeutend, noch, weil also unser Verkauf sich hauptsächlich in der Covid-Zeit entwickelt hat. Und da war dann lokal ganz schwierig. Ich hatte natürlich den Mega-Vorteil, dass über das Netzwerk meiner Eltern, beziehungsweise das Netzwerk, das ich teilweise noch hatte, oder die Leute, die ich kannte, natürlich an viele Kunden zumindest mal den Fuß in der Tür hatte. Dann ist es so, ja, was macht denn der Flo in Südfrankreich? Müssen wir probieren. Und das hilft natürlich total. Dann sagen die hier, dann, also gerade in der Covid-Zeit war es dann ganz viel über Online-Tastings und so weiter. Hier schickt mal Probeflaschen, wir probieren das zusammen. Und wenn dann die Qualität und Preis-Leistung passt, das hat mir viel geholfen. Also für uns war es dann so, dass also Export immer noch ganz wichtig ist. Deutschland, der wichtigste Markt, und da hatte ich damals auch die Entscheidung getroffen, zum Beispiel, weil wir absolut nicht das Potenzial haben, so viel Energie ins Marketing zu stecken, dass wir zum Beispiel Abrufverkauf fast gar keinen machen. Das ist auch schwierig hier im Languedoc bei dieser großen Dichte an Betrieben, sondern wirklich über Händler und Importeure gehen. Und zum Beispiel in Deutschland haben wir dann die Entscheidung getroffen vor einigen Jahren, exklusiv mit über Vinaturel, das ist ein Importeur, zu arbeiten, der dann den Vertrieb für uns in Deutschland managt.
Verstehe.
Also das ist dann zum Beispiel, wenn jetzt ein professioneller Kunde kommt, den verweisen wir dann an
Dann
der
auch Vinaturel,
Vinaturel,
ja.
der
Ja.
müsste dann über Vinaturel beziehen. Privatkunden könnten natürlich auch klar direkt zu uns kommen oder
Ja.
bei uns bestellen.
Ja. Im Keller nochmal quasi dein Ziel ist es, frische Weine abzufüllen, die eine gewisse Säure oder dann auch Gerbstoffstruktur mitbringen, einen gewissen Grip hinten raus, nicht zu schwer sollten sie sein. Spielt auch sozusagen als im Idealfall auch der Ausdruck des Terroirs eine Rolle?
Absolut, absolut. Also wir haben ganz klassisch hier in der Gegend eher Kalksteinböden verschiedener Art. Also Montpérou selber sind lehmige Kalksteinböden. Die meisten unserer Weinberge sind aber auf sogenannten Kalkstein-Schotterböden. Die sind sehr viel wasserdurchlässiger, wo die Rebe noch tiefer gehen muss. Die eine Weinstruktur schafft, die etwas leichter und eher Richtung Mineralik geht, und diese lehmigen Kalksteinböden bringen oft etwas fettere, opulentere Weine hervor. Deswegen passen die Weinberge eigentlich ganz gut zu unserem Stil, halt eher auf die Finesse hinzuarbeiten. Wie du hast das ganz gut zusammengefasst. Also wir suchen Frische in den Wein, aber gleichzeitig schon Reife und Energie. Also Energie ist vielleicht der gute Ausdruck, gerade diese Frische, Mineralik und Reife zusammenzukriegen, zu fassen. Und dann auch so, also dieser Begriff Low Intervention Wine hat sich entwickelt, und das fasst eigentlich ganz gut zusammen, weil dieses kontrollierte Nichtstun spielt dann halt schon viel mit da rein, ne? Also wir geben halt quasi so den Weinstil für die verschiedenen Weine vor. Und lassen die Natur möglichst machen und greifen dann ein, wenn es nötig ist. Also alle unsere Weine werden trocken vergoren, machen den BSA, also den biologischen Säureabbau, sind damit natürlich stabil, brauchen keine Filtration, ungeschönt und mit teilweise extrem wenig bis wenig Schwefel. Also zählt für viele noch zu den Naturweinen, auch wenn ich mich jetzt nicht unbedingt als Naturweinwinzer hervorhebe, weil ich meist etwas Schwefel einsetze. Aber das ist wirklich dann auch so alles, was ich mache. Keine Kaltvergärung, aber schon etwas temperaturkontrolliert, dass die Temperatur nicht über 30, 33 Grad rausgeht bei den Rotweinen. Ja, und dann je nach Weinstil auch etwas später lese, etwas früher lese, um halt etwas mehr Reife oder etwas mehr Frische oder.
Und diese Energie, von der du sprichst, die Frische, die dahinter sich auch verbirgt, die findet sich auch in deinen Rotweinen?
Absolut, ja. Und also das Geheimnis für mich ist da wirklich den richtigen Lesezeitpunkt zu erwischen. Das ist ganz wichtig hier im Süden. Sobald die physiologische Reife da ist, müssen die Trauben eigentlich gelesen werden, zumindest wenn es noch in der sehr warmen Periode ist, weil dann der pH-Wert extrem nach oben geht, die Säure nach unten geht. Und dann die Weine quasi schnell etwas läppisch werden. Und wenn man dann mit der Philosophie arbeitet, dass man jetzt keine Säure dazugeben will, die Weine naturbelassen belassen will, dann muss man dann schnell sein. Andere lassen lange hängen, um vielleicht mehr Extrakte etc. auszubeuten, müssen dann aber korrigieren später. Das finde ich dann halt nicht mehr so die interessante Methode, um wirklich ein Produkt zu erzeugen, was naturell einfach eine tolle Balance hat, wo man dann nicht die Trickkiste auspacken muss, um irgendwie zu korrigieren.
Flo, ist denn auf dem Weg zu diesem Ziel die Ganztraubengärung für dich ein Thema?
Absolut, spielt in manche Weine mit ein, hängt vom Jahrgang etwas ab. Also ich habe auf dem Lupraulx habe ich teilweise ganze Trauben, komplett ganze Trauben vergoren, also wirklich so, wie sie vom Stock runtergeschnitten werden. Im Rotweinbereich aktuell etwas weniger. Da quetsche ich schon meistens noch ganz gern leicht an. Dass man einfach wirklich in diese Saftphase reingeht, auch wieder etwas Vorbeugung an flüchtiger Säure. Aber gerade wie gesagt, diese Rappen, die will ich oft dabei haben. Das bringt einfach eine tolle Komplexität mit rein. Und auch Ganztraube kann unter Umständen sehr spannend sein. Je nach Jahrgang spielt das
Und
eine
Rebsort
große
auch
Rolle.
natürlich, ne? Bei Syrah kann das
Und auch
durchaus
Rebsort.
interessant sein. Bei Pinot wissen wir es ja auch.
Genau. Also das ist dann wieder gesagt, was man dann auch in Extrakten und auch an Tanninen suchen will. Tannine finde ich schon ein wichtiger Bestandteil an den etwas komplexeren Rotwein. Deswegen habe ich da keine Angst, auch etwas mit etwas mehr Saft und Schalenkontakt zu arbeiten.
Nenn doch mal einen repräsentativen Wein von dir. Sagen wir mal einen guten Botschafter, wenn du sagst, ja, der, wenn man den probiert, dann hat man, versteht man so ein bisschen den Kern meiner Philosophie oder unserer Herangehensweise.
Das ist eine sehr gute Frage. Im Rotweinbereich fällt es mir eigentlich relativ leicht. Das ist der Pointe du Jour. Wir haben drei Weine. Es ist einmal der Eau Rouge, das ist der Einstieg. Eher etwas leichterer, frischerer Wein. Der Pointe du Jour ist dann schon etwas deutlich seriöser, mehr Tannine im Barrique ausgebaut. Das ist für mich so ein bisschen das Aushängeschild im Rotweinbereich. Dann gibt es noch eine Klasse drüber, der Odyssee. Der ist dann auch etwas neuere Barriques, noch etwas komplexer, braucht aber mehr Zeit. Und im Weißweinbereich fällt es mir schwieriger, weil es wirklich zwei unterschiedliche Stile sind. Das ist einmal der Loup-Garou, eher frische Mineralik, und der Pierre-Quirol, der schon ein richtiger Orange-Wein ist und dann auch im Holzfass gereift. Sehr viel mehr Komplexität, Tannine. Das ist für mich ein ganz anderer Weinstil ist eigentlich kein Weißwein mehr in
Ja,
dem Sinne.
genau. Insofern darfst du auch drei nennen.
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich den Rosé, das ist natürlich auch wieder eine andere Geschichte.
Genau, das ist,
Aber
ja.
ich würde sagen, also ich lege schon auch ein großes Augenmerk auf die Weißweine, weil ich auch aus einer Weißweinregion komme. Das macht sehr viel Spaß. Hier im Süden auch Weißweine zu machen. Und da habe ich auch noch sehr viel Lust, da auch noch mich weiterzuentwickeln. Ich habe bisher nur zwei Weißweinsorten und habe da noch viele Projekte im Kopf, da noch andere Rebsorten mit ins Spiel zu bringen. Auch als Mischpflanzung, also zum Beispiel die fehlenden Stöcke mit anderen Rebsorten zu ersetzen.
Flo, wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte, die nächsten Projekte?
Also, ich weiß, also wer meine Weine kennt, der weiß vielleicht, dass da bisher noch gar nicht das Bio-Siegel drauf war. Das liegt daran, dass also es hat jetzt nur noch der Grenache Weinberg gefehlt, der in der Umstellung war. Das sind ja diese berühmten 3 Jahre Umstellungszeit. Ab dem 2023er Jahrgang sind alle Weine komplett Bio und Demeter zertifiziert. Also das ist so. Dass wir es dann endlich auch auf dem Etikett stehen haben und nicht nur so erzählen müssen, finde ich ein wichtiger Schritt für uns und auf dem Markt, weil ja, wer die Geschichte nicht kennt, der weiß es nicht. Da steht dann vielleicht Umstellung und so weiter drauf, aber halt nicht das Ganze. Und mit dem 2022er Jahrgang bei den Rotweinen gehen wir jetzt in die Appellation rein. Das heißt, mit unserem Einstiegswein einfach ein klassisch AOC Languedoc. Könnten wir auch schon als Terrasse de Lassac machen, wollen wir aber nicht, um da so ein bisschen die Qualitätspyramide halt aufzubauen. Und dann die zwei Top-Rotweine, Pointe du Jour und Odyssee, werden wir als Terrasse de Lassac abfüllen.
Okay.
Das war vorher nicht möglich, weil der Rebsortenspiegel noch nicht gestimmt hat. Der dann ab 2022 auch gepasst hat.
Ja, und das ist ja auch in dieser Terrasse du Lassac Appellation dann auch dabei zu sein, ist ja auch, sagen wir mal, ein gewisser Anspruch mit verbunden, ne? Da hat ja in den letzten Jahren tatsächlich eine große Entwicklung stattgefunden und da hast du viele spannende Mitspieler an deiner Seite. Ist für mich eine der spannendsten Appellationen im gesamten Languedoc, in der jüngeren Entwicklung. Und da finde ich es gut, dass du sagst, okay, da brauchst du auch eine gewisse Qualitätspyramide.
Ja, also Terrasse du Lausac gibt es, wie gesagt, erst seit 10 Jahren. Deshalb sehr junge Appellation, sehr dynamisch, tolle Weingüter da drin. Gut, viele sagen, ja, brauchst du kein AOC, die alteingebackenen Geschichten, mach einfach nur Vin de France. Aber ich finde schon so, wo kommt der Wein her und so weiter, finde ich schon wichtig. Und wenn dann so eine tolle Dynamik in so einer Gruppe mit tollen Kollegen da ist, dann habe ich da auch Lust mitzumachen und es macht wirklich Spaß. Und wie du schon gesagt hast, sind tolle Weingüter, also auch bekannte Weingüter mit dabei. Also nur mal um meine Nachbarn Mas Julien und Pascal de Mora zu nennen, aber auch andere. Und auch junge Winzer, die gerade erst anfangen, wie ich, mit tollen Weinen, die dabei sind. Und das macht Spaß, die Region damit auch mitzuentwickeln.
Und wie hat sich die Paula da mittlerweile integriert oder etabliert mit dem, was sie tut?
Es war die letzten 5 Jahre, 5, 6 Jahre schwierig, das jetzt auf großem Stile, also ein bisschen größerem Stile voranzubringen, weil wir 2 Kinder bekommen haben. Ja, das beeinträchtigt natürlich die Zeit,
Auf
die
jeden Fall.
Paula vor allen Dingen investieren konnte. Das machen wir aber weiter und wollen auch weitermachen. Es ist wichtig, halt auch gerade mediterrane Kräuter anzubauen, gewisse Produkte anzubieten, wie Tees, aber auch aromatisierter Essig oder auch Hydrolate und ätherische Öle, solche Sachen. Das ist aber dann im kleinen Stile und eher im lokalen Verkauf dann zu entwickeln. Da wollen wir zwar dann auch im nächsten Jahr dann generell auch ein bisschen das weiterentwickeln, jetzt wo unsere Jüngste, die ist jetzt bald 1 Jahr alt, jetzt hat die Paula so langsam auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, das auch weiterzuentwickeln. Wir haben dann auch so, also wir haben auch inzwischen relativ viele Olivenbäume, wir haben, kann man sagen, also wir haben viele alte Flächen, die ja lange wild waren, mit übernommen, wo wir jetzt erstmal einige Jahre Arbeit haben. Wir haben aber auch einige Bäume, die produzieren. Also wir machen jetzt im 2. Jahr schon Essoliven mit der klassischen Olivensorte Luc heißt die. Ja, das ist total lecker, aber auch kleine, unbedeutende Mengen. Bisher wird jetzt auch nie ein großes Projekt werden, aber das macht Spaß, das halt auch mitlaufen zu haben.
Und das heißt, eure Kinder wachsen in einem sehr vitalen und bunten ökologischen Umfeld auf.
Absolut, ja. Also ist natürlich auch nicht immer so einfach, weil halt alles im Aufbau ist und dann natürlich ein bisschen hier und da die Zeit fehlt, aber das wollen wir absolut nicht vernachlässigen. Und wir versuchen halt in jeglicher Hinsicht auch, ich sag mal, ökologisch verantwortungsvoll zu arbeiten. Das heißt auch möglichst wenig immer zu reisen. Also das ist immer so eins. Ein Punkt, der halt so ein bisschen immer reinspielt, der Winzer heutzutage, der muss immer so viel unterwegs sein. Und das ist halt ökologisch halt so ein bisschen Nonsens. Und das hat eigentlich während der Covid-Zeit so gut funktioniert. Und das ist jetzt wieder komplett zurückgegangen, dass man halt immer im Exportmarkt viel präsent sein muss. Und das versuchen wir halt maximal zu limitieren. Aber das Spiel, also das wollte ich halt auch noch sagen, also so die ganze Verpackungsgeschichte und so
Ja,
weiter,
natürlich, ja.
versuchen wir halt möglichst ökologisch zu gestalten. Und da muss auch international oder europaweit auch noch viel passieren. Also da
Bis
wollen
hin
wir zum
zu
Beispiel auch.
Alternativen zu den jetzigen Flaschenkonzepten, ja.
Genau, dass man dann, warum nicht auch mit Wein zu Pfandflaschen? Also gerade in Deutschland sollte das kein Problem sein, weil dieses Pfandflaschensystem existiert. In Frankreich existiert es nicht. Da sind aber die ersten Projekte mit tatsächlich lokale Projekte bisher mit Pfandflaschen im Wein halt unterwegs. Ist aber natürlich national, sprich europaweit sogar noch extremst kompliziert umzusetzen mit den ganzen verschiedenen Flaschensorten, die es gibt.
Ja, aber von da aus sollte es vielleicht gedacht werden, ne, von Europa aus.
Absolut. Und ich meine, jetzt geht ja schon der Trend ein bisschen dazu, wenigstens dazu hin, Leichtflaschen zu verwenden. Das ist zum Beispiel eins, also wer unsere Flaschen kennt, das sind so ziemlich die einfachsten Burgunderflaschen, die es gibt. Also wir legen keinen Wert drauf, irgend so eine schwere, schicke Flasche zu verwenden, auch für die Topweine, auch wenn es manchmal optisch auch unbewusst was hermacht. Wir setzen weiterhin auf den Naturkorken. Das tut unseren Wein von der Entwicklung her, unserer Meinung nach, ja auch am besten. Und kann man natürlich streiten, ob Naturkorken unbedingt die beste ökologische Lösung ist. Für mich im Gesamtsystem ja.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also auch bei den Etiketten, das wissen viele nicht. Die meisten Etiketten sind mit Lacken überzogen und so weiter und so weiter. Da machen wir auch nur ganz einfachen Eindruck. Und wenn dann mal ein Rotweintropfen überläuft, dann sieht es zwar nicht mehr so toll aus, aber halt solche Sachen muss man
Ja,
dann auch in Kauf nehmen
muss
und
man in
machen wir
Kauf nehmen.
gerne, ne?
Ja. Und noch mal eine Frage zurück zum Keller. Da arbeitest du, vorhin hast du gesagt, mit Holzfässern. Es sind auch andere Materialien im Spiel.
Ja, also zur Hauptvergärung, wir machen ja viel mit Rotwein, das sind dann halt oft dann so große Immervolls meistens, ne? Die können aus Edelstahl sein. Wir haben aber auch jetzt gerade am Anfang noch viele GFK-Tanks, diese Fiberglas-Tanks übernommen. Die sind okay zur Vergärung, zur Lagerung nicht so toll, finde ich fast besser zwar wie Edelstahl, aber da ist das Ziel, die nach und nach zumindest die meisten zu ersetzen. Also wir wollen halt Richtung Holz, aber auch Richtung Beton immer mehr gehen. Wir haben dieses Jahr ersten Betontank und ein großes Betonei bekommen. Und damit werden wir jetzt mal unsere ersten Erfahrungen, also ersten eigenen Erfahrungen machen. Ich habe schon Erfahrungen in anderen Betrieben damit gemacht. Und dann auch andere Betonstanks in den Keller zu bekommen, die dann halt zur Vergärung und zur Lagerung verschiedener Weine dann dienen sollen. Also es gibt dann einige Weine, die werden im Holz ausgebaut, andere im Beton, andere vielleicht teils. Das muss man dann schauen. Am Foren oder so ist absolut auch was, aber man muss halt erstmal anfangen
Genau,
als junger Betrieb
so ist
und
es.
dann nach und nach.
Peu à peu und dann wirst du sehen, ob du separat dann abfüllst oder ob du Cuvées machst aus den verschiedenen Materialien. Wird
Ganz
sich,
genau,
genau, das
richtig.
wird sich zeigen. Letzte Frage, mein lieber Flo. Wenn Hörer dieses Podcasts interessierte Weinliebhaber vorbeikommen, ist das möglich bei dir?
Ja, absolut ist möglich, aber auf jeden Fall nur mit Anmeldung. Also einfach vorher anrufen. Es gibt eine Website, die ist zwar noch nicht top, also könnt ihr aber einfach www.flobusch.com. Ansonsten einfach googeln, da findet ihr auf jeden Fall die Adresse. Telefonnummer weiß ich nicht, aber die gibt es auf jeden Fall auf der Webseite. Dann auch einfach Domain Flobusch, Frankreich, wie auch immer. Ich denke mal, da findet ihr mich auf jeden Fall. Ja, ansonsten gibt es die Weine ein bisschen überall in Deutschland, könnt ihr mit Sicherheit auch googeln. Ihr dürft aber auch gerne E-Mail schreiben und so weiter. Hier kannst du mal eine Liste schicken oder wie auch immer. Versand ist auch möglich, aber dann auch schon ein bisschen teurer von
Ja,
Frankreich nach Deutschland.
ganz herzlichen Dank, Flo.
Ja, dank dir, Wolfgang. Und ja, ich hoffe, ich sehe dich dann nächstes Jahr, wenn du in Frankreich unterwegs
Ja,
bist.
ich bin im Frühjahr, März unterwegs und da werden wir auf jeden Fall Kontakt haben und mal gucken, ob wir da uns mal für einen Nachmittag oder Abend zusammenhocken.
Würde mich freuen. Absolut, dir dann das Weingut auch mal hier vor Ort zu zeigen.
Genau. Also, vielen Dank und eine wunderschöne Zeit.
Ja, dir auch. Mach's gut. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war die 148. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem sympathischen Moselaner Flo Busch, der im Languedoc seine zweite Heimat gefunden hat. Die Herausforderung des Steillagenweinbaus hat er zwar hinter sich gelassen, doch an ihre Stelle sind die mediterranen Klimabedingungen getreten, die zumindest aktuell nicht minder herausfordernd sind. Weil seine Weine es wert sind, noch ein bisschen bekannter zu werden, habe ich ein paar Bezugsquellen in die Shownotes zu dieser Episode gestellt. In ein paar Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann noch einmal mit einem Winzer aus der Schweiz. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.